Einen schönen, ja, guten Vormittag zusammen. Herzlich willkommen auch zum zweiten Gottesdienst von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir ja über dieses Thema noch einmal so gezielt nachdenken können. Am Ende unserer Predigtreihe, der Andreas hat es gerade schon erwähnt, wir haben jetzt die 14. Predigt in der Reihe Die Kraft des Evangeliums. Wir haben angefangen mit der Predigt von Daniel, der das Evangelium nochmal in seinen Punkten schön, kompakt und trotzdem ja inhaltlich absolut vollständig uns rübergebracht hat. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an die Kärtchen, die er damals vor 14 Wochen auf den Plätzen ausgelegt hatte, die das Evangelium kurz zusammenfassen. Ich lese kurz die vier Punkte vor. Gott, der heilige Schöpfer. Zweitens, der Mensch, ein Sünder. Drittens, Jesus Christus, der Retter. Und viertens, unsere Antwort, Glaube und Buße. Und wie schön ist es auch, das Lied, was wir gerade gesungen haben, als Antwort. Das ist unsere Antwort auf das Evangelium. Herr, regier in mir. Alles, was ich bin, alles, was ich habe, gehört dir. In jeder Nacht, in jedem Traum, das soll zu deiner Ehre sein. Das ist genau die Antwort, die das Evangelium von uns fordert letztlich. Nachdem wir das Evangelium gehört haben, in der ersten Predigt nochmal auf den Punkt gebracht haben, wir anschließend auch gesehen, wie wichtig das Evangelium ist, und zwar nicht nur als Fahrkarte in den Himmel, sondern vor allem als Gottes lebensverändernde Kraft, die in uns beginnt zu wirken, sobald wir errettet sind, sobald wir gläubig geworden sind. Dann beginnt das ist alles so richtig. Das Evangelium ist eben nicht nur da, um einmal verstanden zu werden und einmal ja zu sagen, wie auch immer wir das uns vielleicht denken oder auch getan haben, sondern das Evangelium ist da, um gelebt zu werden, und zwar in allen Bereichen des Lebens und des Alltags, egal ob es Familie ist, ob es Ehe ist, ob es Jüngerschaft ist, ob es Vergebung ist, ob es unser Gebetsleben ist, ob es in der Gemeinschaft ist, die wir pflegen, oder ob es im Kampf mit der Sünde ist. Das sind nur ein paar der Predigtthemen, die wir in dieser Reihe hatten die letzten paar Wochen. Dazu haben wir auch an Pfingsten gesehen, wie Gott uns mit seinem Geist einen Beistand und einen Tröster geschenkt hat, mit dem wir hier auf unserer Erde überhaupt erst unser Leben als Christen richtig leben können, weil wir so sehr darauf angewiesen sind. Der Trost, den wir in und durch den Heiligen Geist haben dürfen, ist so eine Kraft und so eine Hilfe und Unterstützung für unseren Alltag. Und wir haben in diesen ganzen Themen immer wieder die Schönheit und den Wert des Evangeliums vor Augen geführt bekommen und gesehen, wie es sich zwangsläufig auf all unser Denken, unser Handeln und unsere Prioritäten auswirkt, wie wir letzte Woche vom Alfred noch in der Predigt gehört haben, die Kraft des Evangeliums in der Prioritätensetzung. Und es beeinflusst nicht nur unsere Prioritätensetzung, sondern wenn wir es richtig verstanden haben und unserem Wachstum des Evangeliums wachsen, dann bestimmt es unsere Prioritätensetzung in unserem Leben. Das Evangelium ist also das Musterbeispiel auch für Treue, für Liebe, für Vergebung in der Ehe, in der Familie und in allen Beziehungen, die wir haben. Bei dem Evangelium handelt es sich also um eine oder um die gute Botschaft, die unser gesamtes Leben umfasst, ganz praktisch im Hier und Jetzt. Und wie du heute Morgen aufgestanden bist oder was dich heute Morgen fasziniert oder genervt oder verärgert hat, und wie du darauf reagiert hast, das hat tatsächlich größtenteils damit zu tun, wie sehr du dein Leben vom Evangelium prägen lässt. Wieso? Weil das Evangelium eben auch solche Bereiche in unserem Leben absolut beeinflusst. Wir werden ganz anders mit all diesen Dingen umgehen, als wir es vor unserer Rettung getan haben. Weil es eben sich auf unser gesamtes Leben erstreckt. Und dass unser Leben als Christen zunehmend vom Evangelium geprägt ist, ist auch der Ausgangspunkt oder man könnte vielleicht auch ein Stück weit sagen, die Grundvoraussetzung für unser Thema heute, nämlich die Kraft des Evangeliums in der Evangelisation. Wir können nur evangelisieren und das Evangelium weitergeben, wenn wir es selbst verstanden haben und wenn wir begeistert davon sind. Deswegen ist es die Grundvoraussetzung für dieses Thema heute. Und wir könnten auch sagen, die Kraft des Evangeliums in der Verkündigung oder in dem Weitersagen des Evangeliums, das bedeutet Evangelisation. Und Evangelisation geht weit darüber hinaus, Büchertisch in der Stadt zu machen oder eine Zeltmission irgendwo zu haben, um viele Leute einzuladen einmal im Jahr, sondern Evangelisation findet im Leben von dir und mir statt, wenn du Christ bist. Jeder von uns hat den Auftrag, Evangelisation zu leben, und zwar da, wo Gott uns hingestellt hat. In unserem Arbeitsumfeld, in unserer Nachbarschaft, in unserem Verwandtenkreis, egal wo wir sind. Der Auftrag, das Evangelium weiterzusagen, er geht erstens an die ganze Gemeinde und zweitens müssen wir uns noch mal kurz überlegen, wieso benötigen wir überhaupt den Auftrag? Wenn wir das Evangelium in seiner ganzen Schönheit verstanden haben, dann ist eigentlich der Auftrag zu evangelisieren überflüssig, weil wir dann gar nicht anders können, als das Evangelium gerne weiterzusagen, weil wir die Wichtigkeit und die Schönheit des Evangeliums erkannt haben und gar nicht anders können, als dieses wunderbare Evangelium, diese gute Botschaft Gottes weiterzugeben. Und meine zwei Punkte für heute sind zum ersten die Weisheit der Welt und der zweite Punkt die überlegene Weisheit Gottes. Und der Predigttext, den wir uns heute anschauen, ist in 1. Korinther 1, die Verse 16 bis 25. Ihr könnt gerne mit aufschlagen, 1. Korinther 1, die Verse 16 bis 25. Ich habe aber auch das Haus des Stephanas getauft. Sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemand getauft habe, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen, und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Der erste Punkt, die Weisheit der Welt. Nur um den Zusammenhang kurz vor Augen zu haben. Paulus steigt hier ein, schließt sich an seine Grußworte an, gleich im ersten Kapitel, wie gesagt, an die Gemeinde in Korinth. Und diesen Vers 16 geht voraus, dass Paulus zunächst die Gemeinde in Korinth sehr lobt dafür, wie sie gestartet ist, dafür, wie sie wirklich das Zeugnis Gottes festgehalten haben und dann wirklich fest gewachsen sind. Und dass sie ja wirklich auch Gott lieben. Aber gleichzeitig ab Vers 10 sehen wir, dass es zu Spaltungen in der Gemeinde gekommen ist. Deshalb, weil Leute durch unterschiedliche, wir können sagen Evangelisten, zum Glauben gekommen sind und deshalb gesagt haben, ja, ich gehöre zum Apollos, ich gehöre zu Kephas, ich gehöre zu Paulus. Und der andere sagt, ja, ich bin aber Christi, also ich gehöre zu Christus. Und Paulus sagt dann, Leute, darum ging es überhaupt nicht. Es ist auch völlig egal, wer euch getauft hat. Und deswegen betont er das hier so in Vers 16, wo er sagt, er weiß nicht, ob er sonst noch jemanden getauft hat, denn Christus hat ihn nicht gesandt zu taufen, sondern um das Evangelium zu verkündigen. Also Paulus sagt hier nicht, dass Taufe unwichtig oder schlecht wäre, ganz und gar nicht, aber er sagt, das, was wir vielleicht daraus machen oder was die Gemeinde dort daraus gemacht hat, ist absolut verkehrt, weil es geht allein um Gott und nicht um diejenigen, durch die die Einzelnen in der Gemeinde vielleicht zum Glauben gekommen sind oder getauft worden sind. Ich lese nochmal die Verse 17 und 18. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Hier greift Paulus eine sehr menschliche Tendenz aus. Eine, die, glaube ich, unserer Kultur auch überhaupt gar nicht fremd ist. Und es ist diese Tendenz, dass wir vor allem als Christen wahrscheinlich auch oft denken, dass wir das Evangelium, wenn wir es verkündigen, dann in Redeweisheit tun müssten. Also, dass rhetorisch alles sitzen muss. Die Wortwahl muss perfekt sein. Die Argumente müssen wasserdicht sein und am besten auch noch wirklich beeindrucken. Und Paulus sagt hier ganz deutlich, nein, das ist nicht die Art, das ist nicht der Weg, wie das Evangelium verbreitet werden soll. Und er gibt auch genug Gründe dafür, da kommen wir gleich noch drauf. Er greift aber eine kulturelle Prägung seiner Zeit auf, die sehr darin bestand, dass sich vor allem Philosophen und Rhetoriker sich auf den Plätzen versammelt haben und jeweils ihre Reden gehalten haben und allein durch ihre Redekunst sich teilweise Anhänger angeeignet haben, Leute, die sich so bestaunt haben, gesagt haben, wow, der redet so gut, dem wollen wir nachfolgen. Und die Griechen haben von sich selbst gesagt und auch Historiker sagen das, es ging bei diesen Reden, die rhetorisch höchst anspruchsvoll und beeindruckend gewesen sein müssen, es ging da teilweise nicht mal um den Inhalt. Der Inhalt war teilweise egal, war vielleicht auch total verwerflich oder total unsinnig. Es kam auf die Redeweisheit an. Und das verwirft Paulus aufs Schärfste und sagt, so nicht mit dem Evangelium. Er greift diesen Trend der Zeit auf und warnt uns davor, dem gleich zu tun, wie wir sehen können in Vers 17, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Das heißt, damit nicht die Botschaft, oder wenn wir das so tun, dann steht nicht mehr die Botschaft des Kreuzes alleine im Mittelpunkt und wird ihr die Kraft eingeräumt, sondern die Verpackung spielt eine viel größere Rolle. Der Gedanke, dass das Evangelium durch unsere menschlichen Einfälle vielleicht attraktiver oder ansprechender gestaltet oder ergänzt werden müsste, damit es gesellschaftlich relevant ist und viele Leute anzieht. Das ist letztlich der Punkt, den Paulus kritisiert. Und noch einen weiteren, den sehen wir gleich. Und er sagt, genau dadurch, genau wenn wir das denken, dann wird das Kreuz Christi entkräftet. Und dieses Wort entkräften bedeutet quasi, dass das Wort, das Kreuz Christi seiner Kraft beraubt wird. Es hat Kraft in sich selbst. Aber wenn wir meinen, noch was hinzutun zu müssen, dann wird es seiner Kraft beraubt. Oder es kann auch bedeuten, dieses Wort, dass es zunichte gemacht wird. Dass das Evangelium dadurch zunichte gemacht wird, dass wir meinen, weil wir ja so schlau und so weit entwickelt sind in unserer Gesellschaft, wissen, wie wir das Evangelium noch zurecht schleifen können und schön attraktiv machen können für die Welt, weil es an sich scheinbar nicht attraktiv genug ist. Und es liegt ja auch völlig auf der Hand, wenn er das eben sagt, dass das Evangelium dadurch potenziell komplett zunichte gemacht wird oder mindestens entkräftet wird, weil wir letztlich, oder in dem Fall auch die Korinther, wenn sie so da rangegangen sind an die Evangelisation, gesagt haben, das Evangelium an sich reicht nicht aus, um zu überzeugen. Das heißt, wir gehen über das Evangelium hinaus. Wir denken wirklich, wir könnten der Botschaft Gottes etwas hinzutun, was sie wirkungsvoller machen würde, weil sie selbst nicht wirkungsvoll genug ist, diese Botschaft. Und er erklärt weiter in Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Ja, menschlich betrachtet ist das Wort vom Kreuz schwach. Und es ist wenig beeindruckend. Und nicht nur das, es ist eine Torheit in den Augen dieser Welt. Es ist unserer Vernunft entgegen und vielleicht ist es uns auch einfach nicht genug. Es ist uns vielleicht viel zu einfach, dass wir denken, wenn das wirklich so unser ganzes Leben bestimmt, wenn so viele Religionen sich damit befassen und ihre Wege irgendwie zu Gott oder zu ihrer Rettung und Erlösung finden, dann kann das doch nicht so einfach sein wie das Evangelium. Wenn Gott wirklich Gott ist, hätte er doch einen viel effektiveren oder einen viel schlaueren Plan schmieden können als das Evangelium. Aber er schreibt hier in diesem Vers, es ist Torheit eben denen, die verloren gehen. Damit sind nicht nur die gemeint, die endgültig verloren gehen werden, sondern auch die Menschen, die heute noch in Verlorenheit leben, oder zu der Zeit, aber für uns auch, Menschen, die heute noch verloren sind, die heute noch fern von Gott sind und die hier leben. Also auch die Menschen, die noch zum Glauben kommen werden, sind damit gemeint. Und wenn du Christ bist, wenn du wiedergeboren bist, dann wirst du das Gleiche auch über dich selbst letztlich sagen können. Weil wir waren nicht immer Christen. Auch wir waren einst fern von Gott. Auch wir waren einst verloren. Und auch uns war das Wort des Kreuzes zu einer Zeit, als wir noch nicht gläubig waren, Torheit. Wir haben es nicht verstanden. Es war Unsinn für uns in unseren Augen. Bis wir es dann doch irgendwann verstehen durften. Und das bis heute mehr und mehr. Und Paulus betont hier, der Welt ist es eine Torheit, denen, die verloren gehen. Und uns ist das, was der Welt eine Torheit ist, das, was in den Augen der Welt Unsinn und vielleicht Unweise ist, ist uns eine Gotteskraft. Und dieser Vers, können wir vielleicht sagen, fasst die ganze Predigtreihe ein Stück weit grob zusammen, was die Kraft des Evangeliums in unserem Leben angeht. Denn es ist eine Gotteskraft uns, die wir gerettet sein dürfen. Aber vor allem in unserem Kontext hier, worum es in diesem Textabschnitt geht, ist es uns eine Gotteskraft in der Evangelisation. Und jetzt zeigt Paulus, wie töricht die vermeintliche Weisheit der Menschen ist. In den Versen 19 bis 20, ich lese sie mal. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Vers 19 ist ein Zitat aus Jesaja 29, Vers 14. Also Jesaja hat circa 700 vor Christus als Prophet gewirkt und das niedergeschrieben und Paulus zitiert das hier. Das heißt, wir sehen, schon damals hat Gott sich gegen die Weisheit der Menschen gewandt. Schon damals hat Gott dem Menschen, der gemeint hat, er wäre weiser als Gott, er würde Dinge besser machen als Gott, hat er ihm widerstanden und das gesagt. Wir sehen das ganz praktisch in ganz vielen Lebensberichten und Lebensbildern von Menschen im Alten Testament schon, aber ganz stark auch vor allem im Neuen Testament. Wie Gott die Weisheit der Menschen zunichte macht. Und er hat ihnen damals durch Jesaja schon gesagt, dass es letztlich, ja, das, was die gottlosen Menschen als Weisheit bezeichnen, ihnen eher zum Verhängnis werden wird und eher ihr Untergang sein wird. Ihr könnt gern mal Jesaja 29, auch die Kapitel drumherum im Kontext lesen. Es ist sehr faszinierend zu sehen. Und wieso ist das so? Wieso wird die Weisheit der Welt zunichte und wieso wird es eher zum Untergang führen, als dass wir uns dadurch unseren eigenen Weg, unser eigenes Weltbild erklären könnten? Und die Bibel ist da ganz deutlich und sagt in Sprüche 9, Vers 10, denn die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Wisst ihr, vieles Denken und Urteilen und Einordnen unserer heutigen Gesellschaft basiert auf einem Weltbild, in der es gar keinen Gott gibt, in der es keinen Schöpfer gibt, in der es keinen gibt, der alles, was wir sehen, was wir, wie wir leben, aufrechterhält und geschaffen hat. Und die Bibel ist da ganz deutlich, dass Gott die Welt geschaffen hat, dass er der Schöpfer ist. Das heißt, wenn wir bei dem allerersten Punkt abbiegen und sagen, weil wir wissenschaftlich sind, deswegen ist Gott von vornherein ausgeschlossen, dann kann das nicht gut enden. Ganz abgesehen davon, dass das nicht zwangsläufig unwissenschaftlich ist, an die Schöpfung zu glauben. Wahre Weisheit beginnt damit, unseren Schöpfer als Gott anzuerkennen und unsere eigene Schwachheit vor und Abhängigkeit von Gott ihm einzugestehen. Und Gott hat die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht, indem er einen ganz anderen Weg einschlägt und dadurch seine weit, der menschlichen Weisheit, weit überlegenere Weisheit beweist. Und das bringt uns zum zweiten Punkt, die überlegene Weisheit Gottes in Versen 21 bis 25. Und ich lese zunächst nur Vers 21. Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Und hier kommen wir an einen Punkt, den wir oder mit dem wir höchstwahrscheinlich schon mal zu kämpfen hatten oder vielleicht aktuell sogar zu kämpfen haben. Vielleicht auch ein Punkt, der uns erstmal gar nicht gefällt. Und zwar der Punkt, und das kann man passend, denke ich, so bezeichnen, göttlich oder Gottes sprichwörtlich außerirdischer Ansatz, wenn es darum geht, was das Evangelium überhaupt ist, aber vor allem, wie das Evangelium verbreitet wird. Vielleicht kennst du die Gedanken, wenn es um Evangelisation geht. Wenn du mit anderen Menschen über den Glauben reden möchtest oder redest oder dich darauf vorbereitest, wie auch immer, dass dir auf einmal Gedanken kommen und Zweifel kommen, die diesen ganzen Vorsatz, das ganze Anliegen komplett zunichte machen. Konkret könnte das vielleicht so ausschauen, wie kann es sein, dass ich als Christ mein Leben auf etwas baue, mein ganzes Leben nach etwas ausrichte, wo vielleicht mein Arbeitskollege oder ungläubige Verwandten, wer auch immer, nur ein müdes und mitleidiges Lächeln übrig haben. Ach, der Arme, der muss sich an sowas Mittelalterliches festklammern, damit er einen Sinn im Leben findet. Ist ja schön, wenn es für ihn funktioniert, aber ich bin leider schon im 21. Jahrhundert angekommen und kann mit sowas nichts anfangen. Ich bin da leider zu intelligent, gebildet dafür, wie auch immer. Also ich weiß nicht, ob ihr in Gesprächen schon wart, die das so, ja, wo Leute das auch tatsächlich so gesagt haben. Ich habe das schon oft erlebt. Und dann ist es natürlich eine Hürde zu sagen, okay, wie kann das denn sein? Wie kann ich denn die einfache Botschaft des Evangeliums so weitergeben, wenn ich weiß, die Reaktion ist vielleicht so? Oder selbst wenn ich es vielleicht nur vermute, oft habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, ist die Reaktion dann gar nicht die, die wir vielleicht oft erwarten. Oder Zweifel in anderer Form, vielleicht in der Frage, ist es denn nicht lächerlich, modernen Menschen, aufgeklärten Menschen mit der Bibel zu kommen? Ist denn nicht schon längst widerlegt und haben das denn nicht schon längst alle geschluckt, dass die Bibel total daneben ist, dass die voller Widersprüche ist und so weiter und so fort? Also diese ganz normalen Zweifel, diese ganz normalen Fragen, die vielleicht aufkommen. Ist es denn nicht alles lächerlich, wenn ich damit anfange? Einfach nur das Evangelium weiterzugeben. Und wir müssen sagen, ja, es ist absolut lächerlich. In den Augen der Welt ist es absolut lächerlich. Und es war es auch schon immer. Und zwar nicht erst seit der Aufklärung, nicht erst seit dem digitalen Zeitalter oder seit sonst irgendeiner kürzlichen gesellschaftlichen Entwicklung. Paulus hat genau diese Verse hat er circa 55 nach Christus geschrieben. Damals schon war das Evangelium eine Torheit für die Menschen. 1857 wurde hier auf dem Berg Palatin, einer der sieben Berge, auf denen Rom gebaut ist, Ausgrabungen unternommen, bei denen ein antikes Graffiti zum Vorschein gekommen ist. Die hatten keine Spraydosen, die hatten Hammer und Meißel, die haben das in Stein geschlagen und deswegen wurde es so viel später dann auch noch entdeckt. Und dieses Graffiti hat letztlich einen männlichen Körper abgebildet, der an einem Kreuz hängt mit einem Eselskopf drauf. Und vor diesem Kreuz steht ein junger Mann, der ja das Kreuz und den, der am Kreuz hängt, oder das, wie auch immer es ja dargestellt werden sollte, anbetet. Und die Unterschrift von, oder der Kommentar, dieser Satire, es ist antike Satire, absolut, ist: Alexandros betet seinen Gott an. Eselskopf, wieso? Deshalb, weil Jesus auf dem Esel nach Jerusalem eingeritten ist, als er das letzte Mal da reinkam. Und die haben die Christen von Anfang an verspottet. Von Anfang an beißender Spott und Hohn ist den Christen ja entgegengeschlagen, weil sie an einen Gott glauben, der Mensch wird und sich kreuzigen lässt. Das ist nichts Neues, auch wenn die Gesellschaft uns das heute oft so verkaufen will, dass all der Hohn, all der Spott daherkommt, weil wir aufgeklärt oder wissenschaftlich so weit wären, das alles verwerfen zu können. Aber wir sehen hier ganz deutlich, und die Geschichte belegt es, das ist weder der Grund, weshalb Menschen heute Gott ablehnen, noch ist es der Grund, weshalb Menschen ja Gott früher nicht abgelehnt haben. Menschen haben Gott schon immer abgelehnt. Und das nicht aus diesen Gründen. Wir sehen gleich noch, wieso. Das Evangelium war also von Anfang an Torheit denen, die verloren gehen. Und das liegt nicht daran, dass Gott keine Alternative gehabt hätte, sondern, wir sehen es hier, dass es Gott gefiel, es ganz genau so zu machen. So und nicht anders zu machen. Gott hat genau gewusst, wie viel der Mensch sich auf seine Weisheit einbildet, wie viel der Mensch sich auf seinen Verstand einbildet. Und hat gesagt, schaut euch an, wo ihr landet, wenn ihr auf euren Verstand vertraut. Er hat es ganz genau gewusst und hat gesagt, wisst ihr was, ich gehe genau den anderen Weg. Und wir sehen später auch noch, wieso das aus anderen Gründen auch total sinnvoll und wertvoll ist. Aber wir sehen hier, Gott hat bewusst gesagt, nicht so, mir gefällt es, das Evangelium menschlich betrachtet in Torheit in die Welt zu tragen und tragen zu lassen. Und wir sehen weiter in den Versen 22 bis 23. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Wenn ihr mit Nichtchristen ins Gespräch über den Glauben kommt, dann gibt es zumindest meiner Erfahrung nach genau diese beiden Tendenzen heute genauso wie vor 2000 Jahren. Entweder die Leute sind religiöser geprägt und die sagen, okay, wenn du recht hast, dann könnte Gott doch ein Wunder tun, damit wir das sehen können. Oder es gibt die anderen, die meinen, dass sie mit ihrem Verstand alles ergründen können. Die sagen dann, ja, überzeug mich mal mit rationalen Argumenten vom Glauben. Das eine oder das andere oder oft auch eine Mischform aus den beiden. Und auch hier sehen wir, das ist nichts Neues. Das war schon immer so, dass es diese beiden Herangehensweise oder diese beiden Reaktionen auf das Evangelium gab. Typisch für Juden, wie wir hier sehen können in Vers 22 oder man könnte auch sagen im weiteren Sinn für religiöse Menschen, ist es eben ein Zeichen oder Beweise oder Wunder zu fordern. Und es fing direkt bei der Kreuzigung fing es an, als sie in Matthäus 27, 40 gesagt haben, wenn du Gottes Sohn bist, so steige doch vom Kreuz herab. Die Weisheit des Menschen, ja genau, dann würden sie Gott ja glauben. Wir sehen aber, dass das nicht der Fall war. Wir sehen das sowohl in der Apostelgeschichte, da wo die Apostel am meisten Wunder getan haben, haben die Leute am wenigsten geglaubt und war der Widerstand am härtesten. Dort, wo es weniger Wunder gab, haben die Leute mehr dem Wort geglaubt. Wir sehen es auch am Volk Israel. Wir hatten Exodus die Reihe vorher. Wie oft das Volk abgefallen ist, wo sie Gottes Wunder tagtäglich erlebt haben, während sie das Brot aßen, womit Gott sie jeden Tag versorgt hat vom Himmel, haben sie sich wieder gegen Gott versündigt, weil es nicht ausreichend war. Das heißt, wir sehen ganz deutlich in der Bibel als auch in der Geschichte, es sind nicht Zeichen und Wunder, die nötig sind, damit Menschen glauben müssen. Oft hilft es sogar gar nichts. Und wenn Menschen von ihm gefordert haben, dass er vom Kreuz steigen soll, um zu zeigen, dass er Gott ist, dann sieht man gleichzeitig die Torheit des Menschen. Er meint, er ist scharfsinnig, ja, dann könnte er das ja machen, Jesus, wenn er Gott und wenn er allmächtig ist. Aber er hat überhaupt nicht verstanden, was der Heilsplan Gottes ist. Er hat überhaupt nicht verstanden, dass Gott genau durch den Tod, dass Jesus Christus dadurch, dass er sich hingibt und am Kreuz stirbt und opfert, dass er dadurch den Tod besiegt und dass dadurch Vergebung erwirkt werden kann für die ganze Menschheit. Das ist der religiöse Mensch, der Zeichen und Wunder fordert. Auf der anderen Seite haben wir die Griechen, oder wir können auch sagen Menschen, die rational überzeugt werden wollen. Und wie irrational, wie unserer Vernunft entgegen ist denn das Evangelium? Es ist unserer Vernunft absolut entgegengesetzt, ja. Es ist irrational, ja. Der Schöpfer wird Mensch, dient Menschen und gibt sein Leben als Opfer für Menschen, die ihn hassen, die ihn verachten und ihn ans Kreuz schlagen. Ergibt es Sinn? Nein, es ergibt keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn, wenn wir das losgelöst von Gottes Liebe und von Gottes Gnade und von Gottes Wesen betrachten. Dann ergibt das vorne und hinten keinen Sinn. Und das Evangelium ist nicht das, was Philosophen hören wollen. Es ist nicht kompliziert genug. Es entertaint sie nicht genug, weil ja sie vielleicht anders erwarten. Sie denken, es muss doch komplizierter sein. Außerdem erfordert das Ganze auch noch Glauben, also kommt es schon gar nicht in Frage. So die beiden Strömungen. Und wenn wir in Vers 22 schauen, dann sehen wir, während die Juden Zeichen fordern und die Griechen nach Weisheit verlangen, tun Christen was? Sie bitten Gott darum, dass er Zeichen tut, darum, dass Gott ihnen Kraft schenkt, die griechischen Philosophen in Grund und Boden zu diskutieren. Nein. Während das so ist und während das schon von Anfang an der Gemeinde so war, verkündigen sie Christus, den Gekreuzigten. Den Juden, den religiösen Menschen, ein Ärgernis. Wieso ist das Kreuz dem religiösen Mensch ein Ärgernis? Wir sehen das immer wieder. Wir sehen das auch in der Kirchengeschichte selbst. Wieso ist das Kreuz, das Evangelium, dem religiösen Menschen ein Ärgernis? Ganz einfach deshalb, weil es den religiösen Mensch, der sich irgendwas vor Gott erarbeiten möchte, mundtot macht. Es beraubt den religiösen Menschen seiner Selbstgerechtigkeit. Sie können nicht durch Werke und ein frommes Leben den Weg zu Gott erarbeiten, egal durch welche Religion. Kein Mensch kann das. Wir sind von Hilfe oder auf Hilfe von außen angewiesen, eben weil wir so hoffnungslos verloren sind. Und genau dieser Gedanke, diese Angewiesenheit auf Gottes Gnade, auf Gottes Liebe und das Wissen darum, ich habe Gott nichts zu bringen als den Scherbenhaufen meines Lebens. Genau das ist dem religiösen Menschen ein Dorn im Auge, weil der religiöse Mensch etwas leisten möchte und sich bei Gott irgendetwas verdienen möchte. Dem Juden oder dem religiösen Mensch ein Ärgernis. Es gibt noch viele andere Gründe, weshalb es ein Ärgernis war, insbesondere auch in der damaligen Kultur, aber das ist einer der Hauptgründe. Und den Juden eine Torheit, ein altes Wort, wir können auch sagen Unsinn oder mittelalterliches Märchen, erfundene Geschichten, um die Massen zu manipulieren. Vers 24, denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Christen verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Nicht unsere Kraft, nicht unsere Weisheit, nicht unser Vermögen, nicht unsere Redegewandtheit verkündigen wir, sondern Gottes Kraft, Gottes Weisheit, wenn wir Christus, den Gekreuzigten, predigen. Und dieses ganze Thema bringt uns zu einer sehr wichtigen Frage, und zwar eine Frage, die mich auch lange Zeit umgetrieben hat, wenn es um Evangelisation ging, und zwar die Frage, was für eine Rolle spielt denn bei der Evangelisation die Apologetik? Also das ist ein Zweig der Theologie, der sich damit befasst, den Glauben, den christlichen Glauben zu verteidigen und das vorwiegend mittels rationaler Argumente. Also dass wir in der Geschichte nachschauen, in der Philosophiegeschichte nachschauen, dass wir uns Fakten anschauen und sagen, ja, es macht Sinn, an Gott zu glauben, weil hier, da und dort. Damit beschäftigt sich die Apologetik. Und lange Zeit habe ich mich damit beschäftigt und auch mit vielen drüber geredet, immer dieses Spannungsfeld. Wie sehr muss ich mich denn damit auskennen? Muss ich denn nicht erst alles mir angelesen haben, um überhaupt evangelisieren zu können? Muss man denn nicht erst sehr belesen sein und sich mit allen möglichen Fragen, die einem eventuell in Gesprächen mit Ungläubigen gestellt werden könnten, entgegnen zu können? Oder man kann es auch noch ein bisschen frommer vielleicht ausdrücken. Muss man denn nicht die Gabe des Evangelisierens haben? Oder vielleicht ein ausgebildeter Evangelist, Prediger, Pastor oder Theologe sein, um richtig evangelisieren zu können? Und sowohl diese Verse als auch alles, was wir sehen im Neuen und im Alten Testament, ist da ganz deutlich. Und die Antwort auf diese Fragen ist ganz klar, nein. Nein. Es ist nicht nötig. Ich sage nicht, dass Apologetik falsch ist oder dass Apologetik nicht hilfreich sein kann. Aber alle Erfahrungen, die ich damit gemacht habe, war meistens, dass es bestenfalls vielleicht einen guten Gesprächsansatz gegeben hat. Aber immer, wenn Menschen dann weiter über den Glauben nachgedacht haben oder irgendwann gläubig geworden sind, dann war es nicht wegen irgendwelcher beeindruckenden Argumente oder irgendwelcher brillanten Diskussionsansätze, sondern es war immer das Evangelium. Deswegen, ja, Apologetik hat seine Berechtigung, es kann hilfreich sein, es kann vor allem für uns hilfreich sein, wirklich zu wissen, ja, wir haben auch völlig sachliche, oder was heißt sachliche, aber völlig rationale Argumente, wo wir der Welt zeigen können, es ist sinnvoll, es ist gut, es ist richtig, Gott zu vertrauen und das Evangelium zu glauben. Egal in welchem Bereich, wir haben es behandelt in den Themen. Egal ob es Familie betrifft, ob es die Gesellschaft angeht, ob es unsere Wertvorstellungen, unsere Moral betrifft. In all diesen Fragen hat das Evangelium uns was zu sagen, hat Gott in seinem Wort zu uns geredet. Und da ist Apologetik sehr, sehr hilfreich, absolut. Aber Apologetik darf niemals Evangelisation und erst recht nicht das Evangelium ersetzen. Also die Antwort, die die Bibel darauf sagt, ist es denn nötig, dass wir erst belesen sein müssen und irgendwas, keine Ahnung, eine Ausbildung oder auch die Gabe des Evangelisierens haben müssen, ist ganz klar nein. Ja, manche Leute haben die Gabe des Evangelisierens, manchen fällt es leichter, aber deswegen heißt es nicht, dass der Rest sich auf diesen wenigen Leuten ausruht, ganz und gar nicht. Den Auftrag zu evangelisieren hat jeder Christ. Und wir müssen uns ja auch mal kurz vor Augen halten. Wir hatten es vorhin von der Schönheit des Evangeliums. Wenn wir die Schönheit des Evangeliums verstanden haben, dann macht es den Auftrag zu evangelisieren total überflüssig. Dann brauchen wir diesen Auftrag gar nicht, weil dann können wir gar nicht anders als zu evangelisieren. Den Auftrag zu evangelisieren, rauszugehen und ein Zeugnis zu sein, den brauchen wir nur dann, wenn wir träge geworden sind in dem, was wir so oder so tagtäglich in den unterschiedlichen Beziehungen, die wir haben, tun sollten. Also, Apologetik ist nicht zwangsläufig notwendig. Und die Frage oder eine weitere Antwort oder ein Grund dafür, dass Apologetik nicht notwendig ist für Evangelisation, nicht zwangsläufig, ist die, weil wir in diesen Versen sehen und in der ganzen Predigtreihe, die wir hatten, weil es nicht an dem Botschafter liegt, sondern an der Botschaft. Es liegt am Evangelium, die Kraft liegt im Evangelium. Ihr erinnert euch, die Predigtreihe, die Kraft, es heißt nicht die Kraft des Evangelisten, sondern die Kraft des Evangeliums in der Evangelisation. Das Evangelium ist selbst für sich stark genug, um Menschen zum Glauben zu führen. Es ist allgenugsam. Es erfordert nicht unsere brillanten menschlichen Einfälle, um das irgendwie zu ergänzen, auch nicht im 21. Jahrhundert. Und wisst ihr, wie hilfreich das einfach ist? Es liegt ja auch auf der Hand. Wenn wir Christen sind, dann haben wir das Evangelium verstanden. Wenn wir wiedergeboren sind, dann müssen wir es ja verstanden haben. Also liegt es auch auf der Hand, dass das, was wir selbst verstanden haben, auch anderen weitergeben können. Möchte man ja eigentlich meinen. Sonst müssen wir uns die Frage stellen, haben wir es denn selbst verstanden? Oder denken wir, wir müssen erst uns sonst was anlesen, damit wir überhaupt dazu in der Lage sind. Aber so ist es eben nicht. Es geht darum, in der Evangelisation letztlich das weiterzugeben, was uns selbst errettet hat. Das, was wir selbst verstanden haben. Das Wort vom Kreuz. Und es kann sein, dass vielleicht Gegenfragen kommen. Und es kann sein, dass wir sagen müssen, weiß ich nicht, muss ich nachschauen. Ist doch nicht schlimm. Und wisst ihr, wie befreiend es ist, zu wissen, dass es keine Apologetik nötig ist. Also dass es nicht nötig ist, dass wir uns da sonst wie belesen, es ist enorm befreiend, tatsächlich. Ja, es erfordert Glauben und es erfordert Vertrauen und es erfordert Gehorsam, evangelisieren zu gehen, wenn wir meinen, oh, ich habe ja aber keine Ahnung, wie ich das genau machen soll und was ist, wenn die und die Frage kommt. Es erfordert Glauben, Vertrauen und Gehorsam, ja, aber gleichzeitig ist es dennoch umso befreiender. Und wisst ihr wieso? Weil es bei dem Ganzen nicht auf deine oder auf meine Fähigkeit oder Unfähigkeit ankommt. Wir können Menschen so oder so nicht bekehren. Und das ist oft der Maßstab, den wir an uns selbst anlegen, weil wir meinen, wenn ich evangelisieren gehe, wenn ich mit Menschen über den Glauben komme, dann bin ich dafür verantwortlich, dass die Person sich bekehrt. Nein, wir sehen ganz deutlich in der Bibel, unsere Verantwortung ist, das Evangelium weiterzugeben. Bekehren kann nur Gott. Wir können Menschen nicht bekehren. Und wir sollen sie auch nicht bekehren. Das war nie unsere Aufgabe. Und das müssen wir uns bewusst sein, weil wenn wir so denken, dann lähmt uns das als Christen. Wenn wir denken, wir müssen in der Lage sein, Menschen zum Glauben führen zu können, dann ist es ein komplett unbiblischer Maßstab, den wir an uns ansetzen. Und dann führt es zwangsläufig dahin, dass wir sagen müssen, ich kann's nicht, also lasse ich's ganz. Aber das war nie unser Auftrag. Und wieso war das nie der Auftrag, mit Redeweisheit, mit Redegewandtheit, mit Rhetorik, mit Argumenten und sonst was, Menschen vom Glauben zu überzeugen? Das sehen wir in Vers 25. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Und genau diese Wahrheit sehen wir an Jesus selbst. Er hat es uns selbst vorgelegt. Wenn wir nur anschauen, wie er seine Jünger ausgewählt hat. Wer waren seine Jünger? Es war ein Zweifler. Ein Zöllner war dabei. Ein Choleriker, der sofort ausgerastet ist. Ein Zelot, also ein politischer Radikaler, ein Dieb, ein Verräter, zwei Donnerbrüder, wie sie genannt werden, also zwei richtige Haudegen, die sich gern mit anderen gemessen haben, gern um die Wette geeifert haben, wer von ihnen besser ist. Es war ein Haufen voller Chaoten, den Jesus, den unser Herr sich auserwählt hat, als er Mensch auf dieser Erde war, um sein Evangelium den Menschen zu bringen. Er ist nicht in den Tempel gegangen, er ist nicht in den Sanhedrin gegangen, er ist nicht zu den Pharisäern gegangen und hat gesagt, mal schauen, wer von denen jetzt schon richtig gut im Argumentieren ist, wer richtig viel belesen ist, die suche ich mir und schleife ich noch ein bisschen, die sind sowieso schon angesehen in der Welt, die werde ich mir holen und dann muss sich das Evangelium ja gut verbreiten können. Nein, wie wir gelesen haben, Gott wird die Weisheit der Welt zunichte machen und das hat er genau schon getan mit dem Evangelium, weil er genau einen entgegengesetzten Ansatz gewählt hat, als das, was wir uns als Menschen ausmalen oder zurechtlegen würden, wenn wir dazu aufgefordert wären zu sagen, wie bringe ich eine Botschaft in die Welt, dann würden wir ganz, ganz andere Wege einschlagen als Jesus. Also wir sehen es an den Jüngern, die er ausgewählt hat, um sie zu trainieren. Keiner von ihnen hatte wahrscheinlich, oder nur wenige von ihnen hatten überhaupt eine richtige Schulbildung und die hat er sich trotzdem auserwählt und die waren bis auf Judas alle sehr, sehr eifrig in der Evangelisation, weit über Jesu Tod und Auferstehung hinaus. Aber wir sehen es auch an Christus daran, welche Menschen er angesprochen hat, zu welchen Menschen er gegangen ist. Er ist nicht zu den Influencern gegangen, zu denen die Welt aufschaut. Er ist zu den Verstoßenen gegangen. Er ist zu den Geringgeachteten, zu den Verachteten, zu den Kranken ist er gegangen, um ihnen das Evangelium zu bringen. Und es waren auch überwiegend diejenigen, die ihm gefolgt sind, weil sie sich natürlich eingestanden haben. Sie haben ein Bedürfnis. Natürlich waren auch viele Leute dabei, die einfach nur fasziniert von den Wundern und von den Reden waren, ja. Aber Jesus hat sich vorwiegend genau um die gekümmert, die ausgestoßen waren. Um die Schwachen in der Welt, wie wir in Vers 25 lesen. Das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen. Und wisst ihr, wir müssen nicht 2000 Jahre zurückschauen, um genau das zu erleben. Auch heute können wir das sehen. Und hier in dieser Gemeinde konnten wir das live miterleben. Ja, die verschiedenen Lockdowns im vergangenen Jahr, die waren hart. Für manche von uns sehr, sehr hart. Und dennoch hat Gott die Krise, die Corona-Krise, gebraucht in einem Ausmaß, den wir uns wahrscheinlich kaum hätten vorstellen können. Wir haben heute hier im Gottesdienst, sowohl im ersten als auch in diesem Gottesdienst, haben wir Menschen sitzen, die in dieser Zeit zum Glauben gekommen sind. Menschen, die durch diese Zeit überhaupt erst in die Gemeinde gekommen sind, die sonst zumindest menschlich betrachtet, höchstwahrscheinlich nicht hier sitzen würden. Wir hatten im letzten Jahr 240 Erstbesucher in dieser Gemeinde, über 240 Erstbesucher, die das allererste Mal überhaupt zumindest in diese Gemeinde gekommen sind. Und das trotz dem Risiko, sich mit Corona anzustecken, das trotzdem, dass wir uns vorher anmelden müssen, das sind Hürden, dass wir keine freie Platzwahl haben. Viele von euch, die das vorher nie da waren, die kennen das gar nicht, dass hier Reihen stehen, dass man sich frei irgendwo hinsetzt neben irgendwelche anderen, dass die Reihen komplett geschlossen sind, das kennen viele von euch vielleicht gar nicht. Dass man FFP2-Masken tragen muss, dass man lange Zeit nicht singen konnte, dass man danach kein Gemeindecafé hat, dass man kein Gemeindeessen hat, dass man keine anderen Präsenzveranstaltungen hat, wo wir sagen, wow, das ist doch das, was Gemeinde so ausmacht oder das, was auch vielleicht bisher Leute viel in die Gemeinde gezogen hat. Wenn wir uns diese ganzen Punkte, diese ganzen Einschränkungen anschauen und gleichzeitig das Wachstum, was Gott geschenkt hat im letzten Jahr, dann sehen wir, menschlich betrachtet, sind das alles K.O.-Kriterien für eine Gemeinde. Die Gemeinde, die hätte menschlich betrachtet die Corona-Krise nicht überleben können. Aber wir sehen, dass nach göttlicher Weisheit Gott genau das Gegenteil bewirkt hat. Und es nicht nur hier bei uns in Bayreuth, sondern ich bin in Kontakt mit vielen aus anderen Gemeinden auch in Süddeutschland, auch im Norden. Überall mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die sagen genau das Gleiche. Corona, wo man menschlich meint, ach, ist doch unattraktiv, gefährlich und lästig, dann unter diesen Umständen in Gottesdienst zu kommen, die Gottesdienste, die sind voller denn je, mit mehr Leuten denn je. Verstehen wir nicht falsch, es geht ja nicht um Zahlen, es geht nicht darum zu sagen, wow, wir sind viele oder irgendwas, sondern es geht darum zu sehen, Gottes Wege sind so anders, seine Weisheit ist so viel höher. Welcher Marketingstratege hätte sich so ein Team zusammengestellt wie Jesus? Welcher Coach hätte sich so eine Zielgruppe vorgenommen, wie er es getan hat? Welcher Gemeindewachstumsstratege hätte denn die Corona-Krise zugelassen, um Menschen in die Gemeinde vor den Livestream und unter sein Wort zu bringen? Nur einer, und zwar der einzige Gemeindewachstumsstratege, den wir brauchen, nämlich Gott selbst. Und das ist so wunderbar zu sehen. Die Kraft des Evangeliums in der Evangelisation. Die Kraft des Evangeliums liegt in dem Evangelium selbst und übersteigt all unsere menschlichen Pläne und Überlegungen, wie wir vielleicht Gemeindewachstum, wie wir vielleicht Gläubige machen könnten. Nein, Gott hat sich das Schwache und das Geringe auserwählt, die ja, Verstoßenen. Und ihr könnt gern zu Hause das erste Kapitel von 1. Korintherbrief fertig lesen und auch das zweite Kapitel, da vertieft Paulus das noch viel, viel mehr. Das werde ich auch mit den Hauskreisleitfaden packen. Es ist erstaunlich, Gottes Wege zu sehen. Und der gleiche Gott, der diese Strategie, der diesen Weg gewählt hat, sagt uns in Bezug auf die Evangelisation in Matthäus 28, 18b bis 20, der Missionsbefehl, mir, nicht euch, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Und weil ihm alle Kraft im Himmel und auf Erde gegeben ist, deswegen sagt ihr, wir sehen hier ein so, deshalb geht ihr nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Ich bete noch mit uns. Herr, ich danke dir so sehr dafür, dass wir dein Evangelium haben dürfen, dass wir, die wir Christen sind, selbst erfahren dürften, was und immer noch erfahren dürfen, was die Kraft deines Evangeliums bewirken kann, Herr. Und ich bitte dich so sehr für jeden von uns, dass wir niemals meinen, dass wir aus eigener Kraft, mit eigener Intelligenz und Redegewandtheit dein Evangelium an Mann bringen müssen, Herr. Bitte lehr uns, auf dich zu vertrauen und dir gehorsam zu sein in der Evangelisation, Herr, dass die Kraft, Menschen zu bekehren, allein dir zusteht, dass allein du das tun kannst, Herr. Ich danke dir so sehr, dass wir in den vergangenen Predigtreihen auch einfach die Schönheit deines Evangeliums so vor Augen gemalt und gezeigt bekommen durften, Herr. Ich bitte dich, dass wir alle das verstehen, dass wir erfüllt werden, wirklich mit Freude und mit Dankbarkeit, darüber, wie wunderbar du dir das gedacht hast, Herr. So ganz anders, als wir es getan hätten, aber so viel schöner, so viel größer und so viel stärker, Herr. Ich danke dir so sehr dafür. Amen.